Jesus, wir sehen auf dich. So haben wir es gesungen. Und ich möchte uns einladen, das in den nächsten Minuten so ein wenig zu praktizieren. Also mir ist das so deutlich geworden in der letzten Zeit, wie vieles über meine Augen eingeht in meine Seele. Und wie unterschiedlich das, was in mir macht, vom Fühlen, vom Denken, vom Wollen und Handeln. Und wir hatten das vor einigen Wochen uns auch bewegt. Da hatten wir diesen Sonntag mit dem Namen Oculi, lateinisch übersetzt die Augen. Und es ging um ein Wort des König Davids, der auch zu seiner Zeit das so auf den Punkt brachte. Er sagte, ich richte meine Augen stets auf den Herrn. Also auch in alten Zeiten, vor langer Zeit, in einem chaotischen Alltag zu seiner Zeit, war es ihm wichtig, dass er nicht auf die Schrecken um ihn herum, auf die schönen Dinge um ihn herum immer schaut, sondern dass er in all dem den sieht, dem das gehört, dem Herrn. Das war für ihn ein Lebensmotto geworden und sagt, das will ich stets tun. Gott vor Augen haben. Dieses Wort ist mir nachgegangen. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Wie gehst du durch diese Welt? Bist du bewusst dabei, wenn du schaust? Reflektierst du dann, was du da schaust und was das mit dir macht? David hat das praktiziert, hat davon geredet, hat davon gesungen. Er hat es in seinem Lieder- und Gebetsbuch hier in den Psalmen niedergeschrieben, Psalm 25, Vers 15. Und an dieser Stelle ist mir gerade im Blick auf die ganzen Kriegsgeschichten jetzt in der Ukraine nochmal so deutlich geworden, dass unser Gott so ganz anders ist. Also bei uns ist es heute fast normal, dass man Dinge vertuscht, beschönigt oder mit diesem neumodischen Wort Fake News hantiert. Da werden dann Dinge in die Welt gesetzt, die gar nicht stimmen. Oder wo Dinge einfach leicht verändert werden. Ich weiß nicht, wie euch das in der Diskussion geht. Ich weiß manchmal nicht, was ist jetzt wirklich Wahrheit? Wer hat denn Recht? Aus meiner Position habe ich manchmal gar nicht die Möglichkeit, das richtig zu bewerten. Und ich genieße es in dieser Zeit der Unsicherheit. Ich genieße es zu entdecken, ich habe einen Gott, der redet. Ich habe einen Gott, der wahrhaftig ist in dem, was er da sagt. Und ich habe einen Gott, der lebt. Das heißt, er hat nicht aufgehört zu reden. Durch seinen Geist, durch sein Wort ist er präsent und lädt uns ein, wieder neu hinzuschauen mit seinen Augen und Dinge zu interpretieren durch seine Worte. Und weil Gott wahrhaftig ist, weil er nicht beschönigt, haben wir in der Bibel ein Buch, in dem wir Dinge lesen, die in Heldengeschichten normalerweise nicht drinstehen. Also was David hier sagt, ist richtig und gut und wichtig. Ich richte meine Augen stets auf den Herrn, aber Gott schreibt in seinem Wort, dass ihm das nicht immer gelungen ist. Er zeichnet kein falsches Heiligenbild. Da war dieser Tag, der sich neigte, es war gegen Abend. David ging auf seiner Dachterrasse und schaute in den Hof des Nachbarn und sieht dort eine schöne, unbekleidete Frau, seine Nachbarin, wie sie sich badet. Und man kann so förmlich nachvollziehen, wie seine Blickrichtung eben nicht mehr beim Herrn ist. Und je länger er sich diese Frau anschaut, umso mehr macht er das mit seinen Gefühlen, mit seinem Denken und dann auch mit seinen Aktionen und Handeln. Und da merke ich auch bei diesem David, es ist damals wie heute so, was ich mir anschaue, macht was mit meinen Gefühlen, macht was mit meinem Denken, macht was mit meinem Wollen. Und am Ende hatte David eben nicht mehr den Herrn im Blick und er wollte wissen, wer ist das, diese Frau im Nachbarsgarten? Und er fragt seine Untergebenen und die spiegeln ihm das dann. Ja, das ist die Batseba. Aber sie hatten schon geahnt, worum es geht und schieben sofort hinterher, aber sie ist verheiratet. Mit einem deiner Elite-Soldaten. Eine Geschichte, die mir so krass zeigt, so ist David nicht angetreten, dass das mehr mit ihm machte, als er dachte. Und dann war es ihm auch egal, dass seine Mitarbeiter ihn warnten. Er gibt die Anordnung, dass man die Nachbarin freundlich einlädt und zu ihm rüberbringt. Und er bricht mit ihr die Ehe, während ihr Mann im Krieg ist, an vorderster Front und für David kämpft. Ich danke Gott, dass er so eine Geschichte uns in seinem Wort niederschreiben lässt. Denn das ist unser Leben. Wir leben manchmal Dinge, die wir eigentlich im Nachhinein gar nicht so wollten. Und dann dauerte es eine gewisse Zeit und dann kriegt David eine Nachricht von Bathsheba, dass ihr jetzt Beisammensein nicht folgenlos geblieben ist. Sie ist schwanger geworden. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Nee, an dieser Stelle ist es ihm nicht gelungen, Blickwechsel vorzunehmen. Und er versucht, mit verschiedenen Tricks diese Dinge zu vertuschen. Schlussendlich kam er dahin, dass er einen Plan hat, dass Uriah, der Mann dieser Frau, an der vordersten Front getötet wird. Nicht? Soldaten hinter ihm und mit einigen wenigen Mitstreitern wurden sie vorne weggeschickt, Soldaten hinter ihnen wurden abgezogen und das war das Todesurteil. Und es ist dann nachvollziehbar, wenn du dann in der Bibel schaust, seine Psalmen, seine Geschichte, innerhalb kürzester Zeit hat sich die Persönlichkeit dieses Davids radikal verändert. Und es hat lange gedauert, bis er bereit war, sich einzugestehen, was er da gemacht hat, bis er bereit war, anderen das einzugestehen, was er gemacht hat. Nein, da war eine lange Phase, da hatte er den Herrn nicht mehr im Blick. Und trotzdem kam er zurecht, weil Gott ihn nicht lässt. Zuletzt schickt er seinen Propheten Nathan zu ihm. Gott hat ein Interesse auch heute Morgen daran, am Beginn dieser Karwoche, hat ein Interesse daran, dass er uns einlädt, Leute, nehmt mal einen Blickwechsel vor. Ich weiß nicht, worauf du fixiert bist in den letzten Tagen, in den letzten Wochen. Bekomm jetzt am Anfang dieser Karwoche wieder neu in den Blick. Da ist es, gibt es einen Gott, der liebt. Da gibt es einen Gott, der uns zu sich zieht und der so unser Leben prägen will. So war es bei David. Nathan spiegelt ihm und David sieht und erkennt und es berührt ihn wieder ganz neu. Denn was er sieht, ist ein Gott der Barmherzigkeit, ist ein Gott der Gnade. So betet er zu seiner Lebensgeschichte ein Gebet, das wir in Psalm 51 nachlesen können. Du barmherziger Gott, sei mir gnädig. Lösche mein Vergehen aus, denn du bist voller Erbarmen. Wasche meine ganze Schuld von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Wisst ihr, eigentlich gab es für sein Verhalten zu seiner Zeit keine Vergebung. Es gab kein Opfer, das man bringen konnte, wenn man die Ehe gebrochen hat. Da stand die Todesstrafe drauf. Wenn man heimtückischer Mörder war, Todesstrafe. David, es gibt für dich keine Chance nach deinen Gesetzgebungen im Alten Testament, das, was Mose geschrieben hat. Und doch kommt Gott und vergibt ihm, wäscht ihm seine Schuld ab, reinigt ihn, spricht ihn frei. Wie ist das möglich? Weil Gott damals schon wusste und klar war, er wird die Strafe, die David verdient hat, auf sich nehmen. Weil damals schon klar war, er wird in Jesus selber bluten und mit diesem Blut wird seine Sünde abgewaschen. Du barmherziger Gott, sei mir gnädig. Lösche mein Vergehen aus, denn du bist voller Barmen. Wasche meine Schuld von mir ab und reinige mich von all meiner Sünde. Ja, Wirklichkeit durch Jesus, zur Zeit von David und heute. Und genau darum geht's, wenn wir in diese Woche gehen, wo Jesus das angeht. Nicht? Wir haben gerade gehört, Palmsonntag, triumphaler Einzug in Jerusalem, aber für ihn war klar, er wird kommen, er wird leiden, verworfen werden und am Ende getötet werden, weil er liebt. Weil er möchte, dass wir in unserer Sünde und Schuld, in der großen und kleinen Schuld nicht untergehen. Weil er möchte, dass wir nicht getrennt leben von ihm, sondern wieder zusammen sind mit ihm. ist das, was wir bewegen wollen in diesen Tagen und wo wir Blickwechsel vornehmen wollen. Jesus, wir sehen auf dich. Ich bitte euch, euch mal Zeit zu nehmen in den nächsten Tagen, euch diesem Jesus auszusetzen. Es ist ja erstaunlich, dass in den Evangelien die letzte Woche seines Lebens einen ganz, ganz großen Raum einnimmt, in dem man davon berichtet. Lasst das mal auf euch wirken. Gerade in dem Chaos unserer Welt und unserer Zeit. Hinzuschauen auf einen Gott, der für uns gestorben ist, der für uns auferstanden ist, um die Tür zu öffnen zu einem neuen Leben, zu einer neuen Lebenswirklichkeit. David damals ist in der Begegnung mit diesem barmherzigen Gott tiefgreifend verändert worden. Es hat sein Leben geprägt und verändert. Und ich wünschte mir, dass auch wir an dieser Stelle wirklich diese Lebensveränderung erleben, nicht nur davon hören. Darum möchte ich dich fragen heute Morgen, was hast du vor Augen? Selbst wenn du deine Augen schließt, was steht dir vor Augen? Was prägt dein Leben? Ich dachte heute Morgen, gerade im Blick auf die jüngere Generation mit TikTok und wie die ganzen Dinger da heißen. Ich habe so ein Mädel gestern gesehen, die im Handy immer da so reinschaut und ich sage, ihr Bild, sag, was macht die da? Ja, die hat sich angeschaut. Das ist ein moderner Spiegel. Du schaust dich durch dein Handy an. Vielleicht sind es unsere eigenen Bilder, auf die wir fixiert sind. Vielleicht auf irgendwelche Schreckensbilder. Was prägt uns über unsere Augen? David redet davon, dass er Güte und Barmherzigkeit Gottes schmeckt. Er empfindet etwas von der Güte Gottes. Was empfindest du, wenn du Gott siehst? Was siehst du von Gott? Und was macht das mit dir? Ich rede da ein bisschen mehr drüber heute, weil ich glaube, das unterschätzen wir. Wir leben in einer sehr starken, visuell gesteuerten Zeit. Wir werden bombardiert mit Bildern. Ich habe mich nochmal daran erinnert, als ich Jugendlicher war, da gab es für uns ja damals als Zeitschrift eigentlich nur die Bravo. Es gab relativ wenig Zeitschriften und Tageszeitungen. Und wir hatten einen Fernseher nur, wahrscheinlich wie die meisten von euch, die so alt sind wie ich. Und der stand im Wohnzimmer. Und da lief auch nicht Tag- und Nachtprogramm, sondern auch nur, eine nachts hatte dann dieses Testbild. Das war schon eingeschränkt damit, mit den Bildern. Ich war vor kurzem beim Arzt, da musste ich mich wieder anstellen beim Orthopäden. Nee, da stehst du dann 17:45 in der Warteschlange schon. Und das war erstaunlich. Einer nach dem anderen kommt rein. Junge Leute, alte Leute, richtig alte Leute. Aber alle zücken ihr Handy oder ihr iPhone, Smartphone, gucken und wischen. Wo wir sind vernetzt. Wo wir ziehen uns Bilder rein. Und ich frage mich, was sind das für Bilder? Und was machen diese Bilder mit dir und mit mir? Ich denke, da ist so vieles, was wirklich unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen möchte, uns gefangen nehmen möchte. Und wir bekommen sicherlich alles frei Haus geliefert, die Bilder des Schreckens wie auch die Bilder der Begierde. Und ich glaube, dass wir manches Mal viel Schuld auf uns laden, weil wir hinschauen, wo wir nicht hätten hinschauen sollen. Dass wir genauso Schuld auf uns laden können, wenn wir wegschauen, wo wir hätten hinschauen sollen. Ich habe es ja gerade gesagt, Gleichnis vom barmherzigen Samariter, der Tempeldiener und der Priester, sie haben weggeschaut. Auch da machst du dich schuldig. Umso dankbarer bin ich, um in dieser Geschichte von dem barmherzigen Samariter zu sprechen, dass Jesus wirklich gekommen ist als der barmherzige Samariter. Er sieht. Er sieht den, der unter die Räuber gefallen ist, und er sieht auch die Räuber. Er hilft denen, die unter die Räuber gefallen sind, und ich weiß nicht, wer von euch vielleicht unter Räuber gefallen ist, Verletzungen zugezogen bekam durch das, was Menschen ihm antaten. Verletzungen in der Seele, im Körper. Jesus sieht dich und Jesus geht nicht an dir vorüber. Und Jesus ist der, der stehen bleibt. Jesus ist der, der anpackt und heilt und vergibt. Und damit wäre ich bei den Räubern. Manchmal nehmen wir vielleicht nicht mehr wahr, wir Frommen, dass für diese Räuber, die damals diesen Mann als ein Objekt der Begierde gesehen haben, für sie war dieser Mann, dieser Reisende, ein Objekt der Begierde. Denn er hatte Dinge, die sie haben wollten. Und sie gingen über Leichen förmlich. Sie haben ihn ausgeraubt, sie haben ihn fast totgeschlagen. Aber ist uns bewusst, dass Jesus auch diese Räuber sieht und diese Räuber liebt? Und sein Leben für diese Menschen genauso lässt wie für alle anderen, nicht nur für die Guten, die es ja eigentlich gar nicht gibt. Wir sehen die Schreckensbilder in der Ukraine und wir hören von den Leuten, von den Soldaten, wo immer sie herkommen dort. Ist das bewusst, dass für sie auch Gnade da ist, wenn sie bereit sind umzukehren? Und Feindesliebe bekommt in diesen Tagen für mich eine ganz neue Dimension. Gott kann man lieben, Menschen, die das tun. Und Gott sagt, ja, denn ich tue es. Und seine Liebe ist so stark, stärker als der Tod. Er gibt sein Leben, damit solche Menschen, damit wir beide die Chance haben, umzukehren, heil zu werden nach Geist, Seele und Leib. Ja, auch umzukehren von unserem Nichttun und wegschauen. Wir brauchen genauso Vergebung. Aber ich bin dankbar, dass wir einen Gott haben, der genau das tut. Also wir haben mehr Bilder vor Augen als David, aber wir haben auch einen größeren Gott vor Augen als David damals. Nehmen wir mal ein Wort hier aus Hebräer 3, 1 Vers 3. Die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in Jesus auf. In ihm hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. Seitdem Jesus auf dieser Erde ist, wissen Menschen, wie Gott ist. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und wer etwas sieht von dieser Güte und Barmherzigkeit Jesu, sieht die Güte und Barmherzigkeit Gottes, des Vaters. Wir sehen mehr als er. Wenn wir sagen, ich richte meine Augen stets auf den Herrn, dann geht es darum, auch in dieser Zeit Jesus in den Blick zu bekommen. Und den Reichtum zu entdecken, das Wesen Gottes zu entdecken. Und dass das, was mit uns macht, wir haben gerade gesagt, was ich sehe, macht was mit meinen Gefühlen, mit meinem Denken, mit meinem Verhalten, mit meinen Entscheidungen, prägt meinen Charakter, formt meine Persönlichkeit. Also Gott sagt, schau mich an, schau Jesus an. Und dann wird sich dein Leben, dein Herz verändern. Nicht, weil nur das was mit dir macht, was du siehst, sondern weil Gott selber was mit dir macht. Denn nehmen wir so ein Wort aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18. Ja, wir sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Nicht, wir schauen als Christen, wir schauen als Menschen, die sich nach Gott ausrichten, Jesus an. Und wir sehen die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Wir werden verändert. Warum? Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Also Gott sagt, schau mich an, schau mich in Jesus an. Und dann ist es nicht nur das, was du siehst, sondern ist es meine Gegenwart, dann ist es mein Geist, der dich verändert. Und diese Welt braucht veränderte Menschen, die nicht nur rebellieren und schimpfen oder jammern und heulen, sondern Menschen, die lieben, weil sie geliebt sind. Menschen, die vergeben, weil ihnen vergeben wurde. Nein, wir müssen das nicht machen. Wir sind einfach nur eingeladen, Blickwechsel vorzunehmen. Schaut mich an. Ich denke, diese Bibelstelle ist das, was Peter Strauch im Blick hatte, als wir gerade gesungen haben. Das hat er ja getextet. Jesus, wir sehen auf dich, deine Liebe, die will uns verändern. Und in uns spiegelt sich deine Herrlichkeit. Ja, Jesus, wir sehen auf dich. Wir haben gerade, und da hat Karin uns ja mit hineingenommen, Jesus gesehen, wie er einzieht in Jerusalem an dem Sonntag vor seiner Kreuzigung. Wir haben ihn gesehen als den, der König ist. Zitat aus dem Propheten Zacharja, jetzt nach dem, was Matthäus davon schreibt. Da lesen wir das, Sagt dem Volk Israel, seht, euer König kommt zu euch. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel. Unser König kommt sanftmütig. Unser König kommt nicht mit dem Schwert. Unser König bricht uns nicht die Türen des Herzens ein, sondern er kommt sanftmütig, demütig und lädt uns ein, freiwillig unsere Herzen zu öffnen, ihn in unsere Herzen reinzulassen. Wir haben es in den Liedern gerade gesungen, wir haben es in dem Gedicht gerade gehört. Er kommt auf einem Esel. Und auch das haben wir gerade gehört. Der Esel ist ja nicht gerade das Reittier der Könige, ne? Es war das Reittier der Priester und der armen und einfachen Leute. Könige reiten ein auf weißen Pferden. Und wenn du in das letzte Buch der Bibel reinschaust, in die Offenbarung, siehst du, dass Jesus als der König einreiten wird bei seiner Wiederkunft auf einem weißen Pferd. Dieser Tag wird kommen. Jesus wird kommen als König und sichtbar das Äußere in dieser Welt ordnen. Er wird sein Friedensreich aufrichten. Und auch der Letzte wird seine Knie beugen und sagen, ja, Jesus ist der Herr. Dann wird er einreiten auf einem weißen Pferd und die Machtfrage klären, ein für alle Mal. Aber dort in Jerusalem ist er eingeritten auf einem Esel. Und an dieser Stelle wird deutlich, er ist gekommen als Priester. Er ist gekommen als das Lamm Gottes, das sein Leben lässt, damit nicht nur die Machtfrage geklärt wird, das kommt, sondern die Schuldfrage. Dass er gekommen ist, sein Leben zu lassen, damit wir gewaschen werden von unserer Schuld. Gekommen ist, uns zu erlösen von der Macht der Sünde. Er möchte unsere Herzen in Beziehung bringen zum Vater. Und das war sein Auftrag, als er damals in Jerusalem einzog. Das ist das, was viele seiner Leute gesehen haben. Hier ein Zitat von Johannes dem Täufer. Johannes dem Täufer ist mit seinen Jüngern unterwegs und Jesus kommt und er sagt seinen Jüngern, hey, schaut hin, seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde der Menschen wegnimmt. Johannes der Täufer sagt, wenn ihr Jesus seht, hey, schaut hin, dann seht ihr das Opferlamm Gottes. Sehen wir das? Jesus, wir sehen auf dich. Haben das die Menschen damals gesehen? Lass mich das vereinfacht sagen. Wir haben eine Geschichte sich erzählt. Jesus, der Sohn Davids, Hosianna, er kommt im Namen des Herrn. Das ist der König, so haben sie ihn empfangen. Und für sie war klar, die Geschichte, die sie sich dabei erzählten, Jesus kommt und wird die Römer rauswerfen, wird uns befreien und Israel wieder groß machen. Und als nach einigen Tagen klar wäre, das passiert nicht, haben sie gerufen, weg mit ihm. Und sie haben sich einen Freiheitskämpfer, einen Terroristen erwählt, Jesus Barabbas, anstelle von Jesus. Sie sahen, aber sie sahen zu wenig. Sie haben sich eine Geschichte erzählt, aber eine falsche Geschichte. Man nennt das heute Narrativ. Putin hat auch ein anderes Narrativ, eine andere Geschichte, die er sich erzählt, wenn er in die Welt reinschaut, als andere. Überhaupt jetzt die Ukraine-Bilder. Merkt ihr, wir schauen die gleichen Bilder und es werden unterschiedliche Geschichten erzählt darüber, was wir sehen. Von daher hast du unterschiedliche Wirkungen bei den Leuten, die das sehen und diese Geschichte hören. Also wir brauchen Bilder von Jesus mit den Augen unseres Herzens, aber wir brauchen auch die richtige Geschichte über Jesus. Und wenn wir nicht mehr lernen, unsere Bibel zu lesen, uns vom Geist Gottes das zeigen zu lassen, was und wie Jesus ist, dann haben wir manchmal auch fromme Geschichten, die uns völlig in die Irre führen. Seht, das ist Gottes Opferlamm, sagt Johannes. Und ich lade euch ein, genau das zu praktizieren in den nächsten Tagen. Du kannst diese Woche gestalten wie immer. Na klar, das Osterfest bereitet dann manchen schon Kopfzerbrechen. Was machen wir zum Mittagessen? Kriege ich alles noch, was ich brauche? Wir können das machen wie jedes Jahr. Oder wir können 2022 sagen, es ist wirklich ein besonderes Jahr. Wie hat das Scholz gesagt? Zeitenwende. Irgendwas ist neu geworden in dieser Welt, anders geworden, nicht positiv. Aber vielleicht ist es auch im frommen Bereich dran, dass wir sagen, wir brauchen eine Zeitenwende. Es wird Zeit, dass wir wieder uns wenden, die richtigen Dinge in den Blick bekommen, Jesus in den Blick bekommen, uns von den richtigen Dingen prägen lassen, von Gott, von dem Lamm prägen lassen. Wir haben gerade gesungen, wir wollen lieben, wie er lebt. Wir wollen dienen, wie er dient. Wir wollen die Welt sehen, wie er sie sieht. Wenn ihr hineinschaut in die Offenbarung, da wird das Opferlamm uns geschildert auf dem Thron. Unser König sitzt auf dem Thron. Aber erkennbar ist das Lamm Gottes. Und die Leute, die in der Offenbarung geschildert werden, die Jesus nachfolgen, die an Jesus glauben, werden geschildert als Leute, die dem Lamm nachfolgen. Ich glaube, wir ahnen zu wenig, was das bedeutet, Jesus zu folgen in der Lammesart. Das ist das, wenn wir unseren König reinlassen in unser Herz und ihn bestimmen lassen über unser Leben. Und darum würden wir gleich singen, Friede mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dann geht es genau darum. Er sendet uns als Lämmer mitten unter die Wölfe, in seiner Art, in der Kraft seines Geistes. Ich mache an dieser Stelle Schluss, weil mir heute Morgen schon bewusst war, dass ich völlig verplant bin. Denn was jetzt kommt, ist nochmal eine eigene Predigt. Die machen wir am Karfreitag. Heute geht es um nicht mehr, als dass du sensibilisiert werden solltest für das, was du siehst. Es geht um nichts mehr, als dass du bei deiner Wochenplanung heute dir in den nächsten Tagen Zeit einräumst, Gott zu Wort kommen zu lassen, dem Heiligen Geist zu erlauben, ein Bild zu zeichnen von Jesus, was sich abdrücken will in deinem Herzen. Und was sich widerspiegeln soll, seine Liebe soll sich widerspiegeln in deinem Leben und abstrahlen in eine Welt, die es bitter nötig hat. Ich möchte noch beten. Und Vater, wir haben es wirklich bitter nötig, in der Dunkelheit dieser Welt wieder dein Licht zu sehen, das denen gilt, die Angst haben und im Todesschatten sitzen. Auch jetzt in der Ukraine oder wo immer in der Welt Leute gequält und verfolgt werden, auch deine Leute, die auf dem Weg dem Lamm nach sind. Wir danken dir, dass du nicht aufgehört hast zu lieben, die Guten und Bösen, und dass allen deine Barmherzigkeit gilt. Und dass wir unterwegs sein dürfen mit dieser wirklich fantastisch guten Nachricht, dass du ein Gott bist, der unsere Strafe auf sich nimmt, damit wir frei werden von Strafe, frei werden von Schuld, frei werden von der Macht der Sünde und erneuert werden können in der Beziehung zu dir und erlöst auch in der Beziehung untereinander. Ich bitte dich, segne uns und setze uns für diese Welt zum Segen, weil du lebst, weil du wirkst und uns nicht alleine lässt. Amen.